Liebe Gemeinde, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Zeugnis von der Auferstehung Christi. Das Zeugnis von der Auferstehung Christi, so ist dieser Predigttext überschrieben, den Sie eben von Frau Domke schon einmal in der Lesung gehört haben. Es geht Paulus nicht um das Wunder der Auferstehung Jesu selbst, sondern um dessen glaubwürdige Bezeugung. Wie aber kann man ein zurückliegendes Ereignis glaubwürdig bezeugen, sodass es auch für spätere Generationen praktisch über die Jahrhunderte hinweg als wahr gelten kann? Paulus nennt drei verschiedene Arten von Zeugenschaft. Da ist zunächst das überlieferte Bekenntnis, dass Jesus am Kreuz gestorben, begraben und am dritten Tage auferstanden ist. Dieses Bekenntnis hat Paulus vorgefunden und hat es sich zu eigen gemacht. Die zweite Form von Zeugenschaft sind die Erscheinungen des Auferstandenen. Danach ist Christus Petrus erschienen, dann den 12 Jüngern und schließlich über 500 Brüdern, von denen die meisten zur Zeit des Paulus noch leben und quasi als Zeugen befragt werden könnten. Einige aber sind schon verstorben. Und schließlich die dritte Form der Zeugenschaft, die eigene Erfahrung. Paulus' eigenes Bekehrungserlebnis vom Saulus des Christenverfolgers zum Paulus des Christuspredigers. Zuletzt von allen, schreibt er, ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden, denn, so Paulus weiter, ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin, und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Innerhalb der Kirchengeschichte kommt diesen frühen Zeugen besondere Bedeutung zu. Man könnte sie die Erscheinungszeugen Christi nennen, die sie in den Rang von Aposteln hebt. Im Blick auf Paulus heißt das, er ist mit seinem Damaskus-Erlebnis der letzte Zeit- oder Erscheinungszeuge, dem der Auferstandene auf diese Weise erschienen ist. Mit ihm jedenfalls endet die Zeit der österlichen Christuserscheinungen. Das bedeutet nicht, dass es nicht bis heute und über alle Jahrhunderte hinweg immer wieder auch Menschen gegeben hat und weiterhin geben wird, die für sich Christus als den Lebendigen und Gegenwärtigen erleben bzw. erlebt haben. Aber diese Christusbegegnungen sind anderer Art als die, von denen Paulus hier die Rede hat. Ihre Zeugenschaft soll den Wahrheitsgehalt der Botschaft von der Auferstehung Jesu möglichst zweifelsfrei bestätigen. Die Frage ist, ob diese Zweifelsfreiheit überhaupt gelingen kann. Oder ob nicht die Aussage, Christus sei von den Toten auferstanden, naturgemäß den Reflex des höchst Unwahrscheinlichen auslösen muss. Der Zweifel also zur DNA der Osterbotschaft selbst gehört, denn was hier verkündigt wird, hat alle Erfahrungen gegen sich. Damit allerdings steht die Osterbotschaft nicht allein. Denn alles, was vom Glauben an Gott her gesagt und persönlich bezeugt werden kann, ist aus rein weltlicher Sicht immer strittig und kann grundsätzlich bezweifelt werden. Ich versuche das an einem Beispiel deutlich zu machen. Heute vor 78 Jahren wurde in Flossenbürg Dietrich Bonhoeffer mit anderen hingerichtet. Die letzten von ihm überlieferten Worte sind: Das ist das Ende, für mich der Beginn des Lebens. Es ist nicht überliefert, wie die Henker von damals auf dieses Zeugnis Bonhoeffers vom lebendigen Christus reagiert haben. Ob sie es zynisch kommentiert oder einfach stumpf ignoriert haben. Aus der Sicht des Nichtglaubens jedenfalls ist die Aussage, der bevorstehende Tod sei der Beginn des Lebens, zweifelhaft, denn alles spricht dem Augenschein nach dagegen. Der Arzt allerdings, der bei den Hinrichtungen damals dabei war und noch nicht wusste, wen er vor sich hatte, hat 10 Jahre später Folgendes notiert. Am Morgen des betreffenden Tages, etwa zwischen 5 und 6 Uhr, wurden die Gefangenen aus den Zellen geführt und die kriegsgerichtlichen Urteile verlesen. Durch die halb geöffnete Tür eines Zimmers im Barackenbau sah ich vor der Ablegung der Häftlingskleidung Pastor Bonhoeffer in innigem Gebet mit seinem Herrgott knien. Die hingebungsvolle und erhörungsgewisse Art des Gebetes dieses außerordentlich sympathischen Mannes hat mich auf das Tiefste erschüttert. Auch an der Richtstätte selbst verrichtete er noch ein kurzes Gebet und bestieg dann mutig und gefasst die Treppe zum Galgen. Der Tod erfolgte nach wenigen Sekunden. Ich habe in meiner fast 50-jährigen ärztlichen Tätigkeit kaum je einen Mann so gottergeben sterben sehen. Bonhoeffer ist auf seine Weise ein Zeuge des lebendigen Christus. Und doch ein Zeuge, dessen Zeugnis einen Außenstehenden zwar beeindrucken, ihm aber dennoch fremd bleiben kann, ihm jedenfalls nicht zur eigenen Christuserfahrung werden muss. Insofern bleibt jedes noch so authentische Christuszeugnis strittig, und zwar so lange, bis Christus selbst die Grenzen natürlicher Skepsis und zweifelnder Vernunft durchbricht. Oder anders gesagt, bis Christus selbst die Distanz des Nichtglaubens durchbricht und uns so zum Glauben an ihn und seine Auferstehung führt. Das aber bedeutet, ohne Glauben, also aus der Perspektive rein weltlicher Vernunft, klingt die Botschaft von der Auferstehung Jesu ebenso unwahrscheinlich wie die Weihnachtsgeschichte oder die Botschaft von der Menschwerdung Gottes. Und aus der Perspektive des Glaubens ist die Auferstehung Jesu nicht komplizierter zu glauben und zu denken als die Schöpfung der Welt durch Gott. Weltliche Vernunft und christlicher Glaube, sie gehören zusammen, sie bleiben aber immer in einer Spannung zueinander. Das gilt für alle Aussagen des Glaubens und so auch für die Auferstehung. Martin Luther hat es einmal treffend, wie ich finde, so formuliert. Die Vernunft, schreibt er, disputiert, wie es möglich sei, dass der tote Leib wieder hervorkommen und lebendig werden soll. Und sie, die Vernunft, die sieht die große Gewalt des Todes an, wie alle Menschen auf Erden so dahinsterben und von Würmern gefressen werden. Weil sie nun Gottes Allmächtigkeit aus den Augen tut und nicht glauben kann, dass am jüngsten Tag unser Leib werde auferstehen und wieder lebendig wird, so disputiert, forscht und fragt sie, wie die Toten auferstehen und mit welcherlei Leib sie denn kommen werden. Und darauf antwortet St. Paulus und spricht, disputiere du, wie du willst. Mir ist dieser Artikel gewiss, denn ich habe für mich Gottes Allmächtigkeit, sein Wort und seine Verheißung. Und ebenso habe ich das Exempel aller Kreaturen, dass Gott alle Dinge aus nichts geschaffen hat. Weil nun Gott solches geredet hat, dass die Toten auferstehen werden und Gott allmächtig ist, wie sollte es dann unmöglich sein? Luther vertraut hier ganz auf das Wort von der Allmacht Gottes als Schöpfer. Dem vertraut er mehr als der Skepsis menschlicher Vernunft. Glaube und Vernunft, zwei grundverschiedene Zugänge zum Leben. Dem Glauben geht es um Vertrauen zum Leben und über dies hinaus. Der Vernunft geht es um Beherrschung des Lebens und das Verfügen darüber. Gerade dem aber entzieht sich die Osterbotschaft. Sie feiert eben nicht den Sieg des Menschen über den Tod, sondern den Triumph Gottes über den Tod und insofern das Leben. Dafür steht der auferstandene Christus. Ihn als die Lebendigen zu erfahren und zu bezeugen, darum geht es jetzt in diesem Ostergottesdienst, aber auch sonst im Leben und gerade dann, wenn alles dagegen zu sprechen scheint. Das ist oft schwer, vor allem immer dann, wenn der Tod direkt vor Augen steht. Ich stieß vor kurzem auf einen Brief vom September 1942. Das war ein Rundbrief eines Diakons an seine Familie und seine Verwandten. Und darin schildert er die Erfahrung, die er als Sanitäter und Diakon macht. Und zwar genau dort, wo heute, 80 Jahre später, wieder Krieg ist, nämlich in der Ukraine. Und wo dieselben Erfahrungen gemacht und wahrscheinlich ganz ähnliche Briefe heute wieder geschrieben werden. Er berichtet davon, wie Ärzte und Sanitäter bei verlustreichen Kämpfen bis zur Erschöpfung Verwundeten zu helfen versuchen, Leben zu retten, wo es geht. Und bei zwei jungen Männern war das am Ende nach vielen Stunden vergeblich. Und er schreibt in diesem Rundbrief: Ich gehe zu den beiden Toten, wie sehr bin ich doch den beiden stillen Brüdern verbunden. Wir hatten doch alles getan, was in unserer ärztlichen Kunst stand. War mein Dienst nicht ein einziges Beten gewesen? Nun lagen sie da, friedlich und still, ohne Schmerzen und Angst. Der eine, der einzige Sohn eines Bauern, der andere jung verheiratet mit zwei Kindern. Für einen Augenblick wollen mich die Qual und der Jammer des Krieges übermannen. Doch das darf jetzt nicht sein. Alle meine Kameraden wissen, wer ich bin. Gemeint ist, alle wissen, dass ich nicht nur Sanitäter und Kamerad bin, sondern auch Diakon und jetzt für den christlichen Glauben einzustehen habe. Jetzt muss, so schreibt er, die frohe Botschaft vom lebendigen Christus ihre Kraft erweisen. Fort ist Müdigkeit und Erschöpfung. Vor mir steht ein Wort, das mir seit meiner Hochzeit oft eine Hilfe gewesen ist. Ich spreche zu den Kameraden, wie es mir im Augenblick geschenkt ist. Zu Hause werden jetzt viele weinen. Ihnen gilt unser Gebet, dass sie unter der schweren Last nicht zu zerbrechen drohen. Dann sprach ich schlicht von unserem Auferstehungsglauben. Das ist schwer vor Kameraden, die von solcher Siegesbotschaft nichts wissen. Unsere toten Kameraden befehlen wir der Gnade unseres Gottes. Soweit aus dem Brief vor 80 Jahren. Mich berührt diese Schilderung sehr. Nicht nur wegen ihrer Aktualität, sondern auch, weil man spürt, wie schwer ehrliche Zeugenschaft sein kann. Dieser Diakon zwingt sich geradezu dazu, sich nicht durch Erschöpfung und Müdigkeit übermannen zu lassen. Er nimmt sich in die Pflicht, jetzt sein Christsein nicht zu verbergen, sondern die frohe Botschaft vom lebendigen Christus zu bezeugen, auch wenn das schwerfällt, weil gerade alles dagegen zu sprechen scheint und vor einer Zuhörerschaft, die mit dieser Botschaft wenig oder gar nichts anfangen kann. Geradezu trotzig und mutig verkündigt er dennoch den auferstandenen Christus. Ja, es ist schwierig, den lebendigen Christus glaubhaft zu bezeugen. Das gilt heute und wie damals. Nicht nur wegen der andauernden Präsenz von Sterben und Tod, sondern vor allem in unseren Zeiten in einem säkularen gesellschaftlichen Umfeld, das sich einem technischen Machbarkeitsglauben inzwischen verschrieben hat. Man kann sagen, die ursprünglich christliche Hoffnung auf Auferstehung ist gegenwärtig dabei, zur Machbarkeit möglichst unsterblichen Lebens zu mutieren. Sei es durch permanentes Herausschieben des Endes, sei es durch Versuche, das menschliche Gehirn mit künstlicher Intelligenz zu verbinden und so möglichst auf Unsterblichkeit zu trimmen, oder sei es durch Präparierung eines menschlichen Körpers bis zu seiner Wiederverlebendigung in ferner Zukunft. Und beides gibt es bereits. Vor 14 Tagen veröffentlichte die Wochenzeitung Die Zeit ein Interview mit einem Medizinprofessor und Altersforscher. Auf die Frage, ob er Angst vor dem Tod habe, sagt er, er wisse gar nicht, ob es den Tod überhaupt gäbe, aber Angst habe er nur, wie wahrscheinlich jeder, vor dem Sterben. Mein Vater war Pfarrer, sagt er, meine Mutter eine streng religiöse Frau. Ich bin also mit reichlich religiösem Überschuss groß geworden. Heute kann ich mich nicht mehr in die Religion flüchten, um meine Angst vor dem Sterben zu verarbeiten. Frage, wohin flüchten Sie stattdessen? Antwort, ich verlasse mich auf die beweisbare Welt, auf die Wissenschaft und die Hoffnung auf technischen Fortschritt. Ja, und was heißt das konkret? Dann schildert er alle technischen Vorkehrungen, die er an seinem Bett getroffen hat, sobald seine Atmung aussetzen sollte. Ein Freund wird informiert und soll sicherstellen, dass sein Körper konserviert und bei minus 192 Grad eingefroren wird. In diesem Zustand soll der Körper so lange aufbewahrt werden, bis bestimmte Krankheiten geheilt oder Alterungsprozesse aufgehalten oder sogar rückgängig gemacht werden können. In den USA, in Russland und demnächst in der Schweiz gibt es bereits solche Verfahren. Meinen Sie das wirklich ernsthaft, wird er noch einmal gefragt. Antwort, dies zu unternehmen ist mein voller Ernst. Das mag ein extremes Beispiel sein, zeigt aber die Tendenz, wohin ein rein materialistisches Lebens- und Wirklichkeitsverständnis führt. Es offenbart die technische Kälte und existenzielle Verarmung, die mit diesem Machbarkeits- und Beherrschungsglauben verbunden sind. Ihm setzt die Osterbotschaft etwas ganz anderes entgegen, nämlich das schlichte und manchmal trotzige Vertrauen in die Liebe und Schöpferkraft Gottes, die uns am Ende eben neu schaffen und mit Gott vereinen wird. Das Ende hier ist der Anfang dort. So verliert der Tod seinen Schrecken und wir können am Ende sogar das Leben loslassen, weil wir eben nicht an den Tod glauben, sondern an Gott, der der Schöpfer ist von allem, der uns Leben schenkt bei ihm und mit ihm und dem lebendigen Christus. Gott sei Dank. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne. In Christus Jesus. Amen.